Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Für mich als Podcast-Host ist es sehr besonders, wenn ich in das Gespräch reinkomme und mein Gast ist mega vorbereitet. Ich liebe es, wenn ich gute Mikros sehe. Ich liebe es, wenn ich den Gast sehe mit Kopfhörern, damit ich keine Rückkopplung von mir höre. Und so sitzt er heute auch bei mir, Dr. Florian Hartmann, der Geschäftsführer vom WHKT. Ich freue mich, dass du da bist, Florian.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, voll cool, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir über ein sehr cooles Thema zu sprechen, was ich zwar schon ganz häufig hier hatte, aber nie in dieser Tiefe, in der du es jetzt vorgeschlagen hast. Bevor wir aber reinstarten, guck mal hier, jetzt komme ich hier rein, das war die erste Staffel, ne? Nein, nichts mit drei Dinge, dies, so. Nach fest kommt ab, so heißt mein Podcast. Woher kennst du diesen Spruch?
Ehrlich gesagt, weil das ganz viele Handwerkerinnen und Handwerker häufig sagen, aber wo das genau herkommt, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Aber du kennst es, weil dir die Handwerkenden das so zuwerfen, daher kennst du das.
Daher kenne ich das.
Okay.
Woher kommt's denn?
Das weiß ich auch nicht, aber wenn ich mit Handwerkenden hier spreche, dann haben die häufig so eine Anekdote. Dann hat der Papa früher immer gesagt, oder der Lehrmeister, oder ne, so, und meistens gibt es so eine Anekdote dazu. Ja.
Okay. Ich hör's von vielen, aber ich weiß nicht, wo es herkommt.
Und hast du das schon mal, dieses nach fest kommt ab? Kennst du das Gefühl, wie das ist mit so einer Schraube?
Wir sind ja ehrlich miteinander hier. Ja, natürlich. Ne? Ich sag mal so, ich glaube, ich bin nicht deshalb im Handwerk gelandet, weil ich selber über so unglaublich großes handwerkliches Geschick verfügen würde, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich bei den Basics hängen geblieben, bin sehr froh, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, die handwerklich sehr geschickt ist. Also insofern passieren mir immer ganz viele Missgeschicke und bei mir war sicher vieles schon fester als fest und deshalb ab. Also ich bin da nicht der große Profi beim Do-it-yourself, gebe ich offen zu.
Das ist okay, das nehmen wir so mit. Okay, wann hattest du zuletzt das Gefühl, so macht Arbeit richtig Sinn?
Ehrlich gesagt, am Freitagnachmittag letzter Woche, da war ich mit Herrn Schröder, ist der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages, waren wir bei einem großen nationalen Fernsehsender. Ich darf jetzt gar nicht sagen, welcher Sender das war. Das war nämlich ein Hintergrundgespräch. Das haben die uns eingeladen, dass wir so ein bisschen über unsere Themen berichten, übers Handwerk, wie so die Situation ist. Und wir kamen dahin und wir beide waren vollkommen geflasht, weil das ging nämlich so los, dass uns der Studioleiter für ganz Nordrhein-Westfalen wirklich unten an der Tür schon empfangen hat, uns durchs ganze Haus geleitet hat, fand ich wirklich ein Zeichen der Wertschätzung auch. Und wir dann wirklich allen Redakteurinnen und Redakteuren, die hier in unserem Bundesland unterwegs sind, gegenüber saßen. Es war eine Riesenrunde und man hat sich wirklich sehr interessiert über das Handwerk erkundigt, richtig interessiert und engagiert nachgefragt. Es sollte eine Stunde dauern. Es hat 1,75 Stunden gedauert. Also da habe ich richtig gemerkt, Mensch, wir haben eine tolle Botschaft natürlich auch, aber wir haben auch Leute, die sich dafür interessieren und die echt dem Handwerk Wertschätzung gegenüberbringen. Natürlich alles professionell natürlich, ne? Da kann man jetzt nicht erwarten, dass wir deshalb besonders toll und gut dargestellt werden. Aber ich war richtig, ja auf Deutsch gesagt, richtig geflasht, was das für ein toller Termin war. Und da habe ich gedacht, Menschenskinder, das macht echt Sinn, fürs Handwerk unterwegs zu sein.
Wenn du so geflasht warst, ist das eine neue Situation? Musstet ihr sonst für mehr Ohr kämpfen?
Nein, das müssen wir nicht. Das habe ich auch dort gesagt. Wir haben auch ein tolles Produkt. Ja, ich habe da auch einen Vergleich zu einem anderen Produkt gemacht. Da konnte ich das machen. Das will ich hier jetzt nicht machen, weil das ja auch gesendet wird. Nein, wir haben ein Produkt, das an sich wertgeschätzt wird. Aber in dieser Art und Weise, dass man uns wirklich so das Ohr geschenkt hat und offen mit uns diskutiert hat, das erlebe auch ich im Handwerk seltener, um es mal so zu sagen.
Bevor wir jetzt ganz reinstarten ins Thema, hast du denn das Gefühl, dass es insgesamt sich verändert, dass das Handwerk mehr gehört wird?
Dazu muss ich natürlich erstmal sagen, dass ich selber erst seit drei Vierteljahren für das Handwerk tätig sein darf. Ich bin ja von Hause aus Rechtsanwalt. Ich war davor bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Und jedenfalls, seit ich dabei bin, womit ich jetzt nicht meine, dass das an mir liegt, aber seit ich dabei bin, nehme ich schon wahr, dass Handwerk gehört wird, sehr gut gehört wird, dass man uns zuhört, was, glaube ich, ohne dass das jetzt irgendwie überheblich klingen soll, auch an uns liegt, weil wir zum Beispiel auch du mit dem, was du machst, wir ja Handwerk sichtbar machen, aber auch die Handwerksorganisation selber. Es ist aber auch so, dass, so erlebe ich das zumindest, dass Politik über alle Parteien, über alle demokratischen Parteien hinweg, weil nur mit denen sind wir unterwegs, uns gut zuhören und schon wissen und merken, was sie am Handwerk haben. Ob das dann immer 1:1 in gute Sachen fürs Handwerk umgesetzt wird, das ist wieder das andere. Aber wir stoßen schon auf offene Ohren.
Ja, und es ist auch gut, dass das jetzt endlich auch spürbar wird, denn es gibt ja wirklich, also ich spüre zumindest seitdem, also ich würde sagen auch, ne, die letzten 2-3 Jahre, dass da wirklich was passiert. Vielleicht auch über die Not, ne, die jetzt auch viele haben und plötzlich genau wie jetzt Dieselpreise sich am Endkunden auslagern, genauso wie, okay, ich versuche einen Termin zu bekommen, weil es bei mir ins Dach reinregnet und ich einfach etliche Wochen warten muss, dass die Not einfach jetzt hier ist, dass wirklich jeder auch drüber sprechen muss. Und schön ist auch, dass das wiederum ankommt in der Politik, in den Medien, die das aufgreifen und tatsächlich hier eine, ja, ich würde sagen, ein Bild des Handwerks auch so nach und nach wieder gerade rücken. Da haben wir noch ganz schön viel Luft nach oben, ne? Aber es passiert was. Würdest du dem zustimmen?
Absolut. Und das ist ja das Schöne, wenn man fürs Handwerk unterwegs sein darf. Jeder und jede kennt das Handwerk. Jeder und jede braucht das Handwerk. Und deshalb ist es genau, wie du gerade gesagt hast, merkt man auch, wenn Handwerk eben nicht mehr so verfügbar ist, wie es das vielleicht früher war. Das geht ja los, wenn der Friseur eben nicht nur montags zu hat, wie es immer war, sondern auch mittwochs, donnerstags oder wann auch immer, aber nicht, weil die keinen Bock mehr hätten, 6 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche aufzuhaben, sondern einfach, weil keiner mehr da ist, ja, dass sie das machen können. Oder schau bei Bäckern, Konditoren, und das erlebt auch Politik und deshalb sind sie offen, wenn wir gemeinsam versuchen, ja, dem entgegenzuwirken.
Schön. Vielen Dank auch schon hier an dieser Stelle für dich und auch an Berthold. Grüße gehen raus. Er war auch schon bei mir im Podcast, dass ihr da so fleißig kämpft, macht und tut und beständig dabei bleibt. Lass uns mal die Kurve kriegen zu dem Thema, was du heute mitgebracht hast. Es ist ja so, dass ich für diejenigen, die jetzt zuhören, meine Gäste frage, zu welchem Thema könntest du sofort loserzählen, weil es dir so auf der Seele brennt, im Herzen fest verankert ist, wenn ich dich nachts um 2.33 Uhr wecken würde. Was wäre das Thema, wo du sagen würdest, boah, da, also das braucht eine viel größere Bühne, dieses Thema möchte ich gerne im Podcast besprechen. Und du, Florian, hast gesagt, die Gleichstellung beruflicher und akademischer Bildung, was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir es wirklich gleichstellen? Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich das wirklich, also das sagen ganz viele bei mir im Podcast, das müsste endlich kommen und wir brauchen das und da arbeiten ganz viele dran. Und du hast gesagt, lass uns doch mal genauer drauf gucken, was es dann wirklich bedeutet. Wo würdest du anfangen, genau bei diesem Thema? Also wo sagst du, ist die Gleichstellung noch gar nicht da? Und was wäre so der erste Ansatzpunkt, wo man zusehen müsste, dass man es angleicht? Und was passiert daraus?
Und wenn ich noch eins ergänzen darf, wir haben ja keine Geheimnisse vor unseren Hörerinnen und Hörern, als wir beide uns vor der Sendung vorbesprochen hatten, hatte ich das ja auch so vorgeschlagen und du hast erst so gesagt, ist das jetzt wirklich ein Thema, so richtig spannend klingt das nicht, das klingt doch sehr akademisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut's auch total, aber ich will oder wir beide wollen versuchen, das mal zu übersetzen, dass das echt ein wichtiges Thema ist und dass es auch total konkret ist. Und ich fange mal an, mich quasi schon direkt widersprechend im ersten Satz, nämlich ganz, ganz akademisch. Das Ganze geht da los, die Diskussion der Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung, dass wir als Handwerksorganisation sagen, dass diese Feststellung ist so wichtig, dass wir dafür werben, dass diese Feststellung der Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung in unsere Landesverfassung im Land Nordrhein-Westfalen kommt. Wie gesagt, ich widerspreche mir jetzt auf den ersten Blick, weil das ist ja total abstrakt. Was soll eine Landesverfassung? Vielleicht dazu zunächst mal, da gibt es auch Vorbilder für, zum Beispiel in der Schweiz ist das so, da steht das in der Bundesverfassung. Und das hätten wir gern in Nordrhein-Westfalen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass aus diesem geschriebenen Wort ganz, ganz viele Weiterungen kommen können, die ganz konkret im Leben der Menschen in Nordrhein-Westfalen, im Leben von jedem Handwerker, von jeder Handwerkerin ankommen können.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Gerne, ganz, ganz viele. Ich fange mal an und schließe da an, was wir vorhin diskutiert haben, wenn der Friseur eben nicht mehr 5 Tage die Woche offen hat. Wenn ich länger auf den Dachdecker warten muss, dann hat das ja mit einem der Hauptherausforderungen zu tun, die wir im Handwerk haben, nämlich dem Fachkräftemangel. Und Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung bedeutet für uns natürlich auch, dass Handwerk in den Schulen genauso vorkommen muss wie eine universitäre Ausbildung. Und da ich ja nun selber auch Jurist bin, sage ich, ja, da müssen wir oben in der Verfassung, müssen wir das reinschreiben. Und dann ist es für alle Verwaltungsjuristen, die da draußen rumsitzen, ich bin ja selber einer, ist es dann ganz klar, dass sich das auch auf unsere Schulen, auf die Lehrpläne auswirkt und dass dann in allen Schulen, allen Schulformen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Handwerk den Platz haben muss, den auch Informationen über Studiengänge, über wie werde ich Rechtsanwalt, Arzt und so weiter, dass das dann genauso vorkommen muss.
Du hast ja wahrscheinlich auch den historischen Blick mal 2, 3 Jahrzehnte zurück. Das war ja damals tatsächlich, dass die akademische Bildung mehr beworben wurde, ja auch eine politische Geschichte, so dass es ja irgendwie dann auch so umgesetzt wurde. Kannst du so weit zurückgucken? Hast du jetzt, sagen wir mal, so Anknüpfungspunkte, wo du sagst, Mensch, das wurde damals so gemacht mit dem Ziel, das haben wir erreicht und warum wurde das Handwerk da so außen vor gelassen?
Ja, ich selber habe 1995 Abitur gemacht, ist ja nun auch schon eine Weile her und ich komme aus Süddeutschland, aus einem kleinen Dorf und da muss ich sagen, dass es da überhaupt nicht so war. Wir waren 30 Kinder in der Grundschule, davon kamen 7 aufs Gymnasium, die anderen, das war gleichmäßig verteilt. Ich habe extra am Wochenende nochmal nachgedacht darüber zwischen Hauptschule und Realschule. Und von diesen 7 haben im Ergebnis dann auch, glaube ich, 4 dann auch Abitur gemacht. Da, aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich das überhaupt nicht sagen. Aber man hört es ja auch überall, dass es vielleicht in den Städten und sowas anders ist, dass es immer die Überlegung war, ja, ihr sollt es besser haben, ja, und besser haben bedeutet dann gleichzeitig studieren und eben, was weiß ich was, für einen akademischen Beruf ergreifen. Wir beide wissen, dass das nicht richtig ist. Also ich wehre mich auch dagegen, jetzt zu sagen, ja, akademische Berufe sind an sich doof. Nein, ja, es sollen jetzt alle Handwerkerinnen und Handwerker werden, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir denn, und wir haben meine Frau nicht selber drei Töchter, dass die Kinder selber entscheiden können. Aber dafür müssen sie beides kennenlernen. Da müssen sie Handwerk kennenlernen können und da müssen sie akademische Berufe in der Schule kennenlernen können.
Ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ich hatte jetzt am letzten Wochenende 26-jähriges Abi-Treffen. Ich bin ja von der Realschule aufs Gymnasium gegangen und von den 75 aus unserer Stufe haben wir es tatsächlich auf 45 geschafft, die zeitlich kommen wollten, konnten, was auch immer. Und ich bin natürlich in solchen Situationen mit ganz viel Scannerblick dabei, wo könnte ich einen coolen Podcast-Gast aufgabeln, der nochmal eine andere Perspektive zu irgendeinem Thema mitbringt. Und sage und schreibe, habe ich nicht eine Person dazwischen gefunden, weil alle studiert hatten. Alle. Ja, so. Und dann sagte mir tatsächlich auch eine Freundin von früher, sagte, Katrin, wir haben das damals alle belächelt, dass du eine Ausbildung im Handwerk machen wolltest und guck, wo du jetzt stehst. Ne? Und das finde ich total interessant. Das bestätigt genau das, was du gesagt hast gerade. Ne? Das sind, wir wollen was Besseres für unsere Kinder und sowas. Und dass da wirklich in der Stufe von diesen, naja, es waren nur 45 da, aber alle einfach studiert hatten außer mir, fand ich schon krass, muss ich sagen.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gar nicht mehr diese alten Diskussionen führen, ja, es sollen gar nicht alle ins Gymnasium gehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass über kurz oder lang machen 100% Abitur. Gymnasium wird zur Highschool, wenn ich das mal so sagen darf. Also da gehen alle hin. Das ist auch überhaupt kein Problem. Nee. Bitte. Aber was eben nicht sein sollte, ist, dass alle, die Abitur machen, damit, wie es wohl bei uns beiden eben früher so war, dass die dann automatisch studieren, sondern dass denen aufgezeigt wird, Mensch, es gibt auch außerhalb der Universität ganz tolle Chancen und Möglichkeiten. Nur dazu ist es wichtig, dass Handwerk in die Schule darf. Als erstes, aber, und da müssen wir uns auch immer so ein bisschen selber auch an die eigene Nase fassen, dann muss Handwerk auch hingehen. Wenn die Möglichkeit da ist, müssen wir auch hingehen und können dann nicht sagen, ja, nee, also gerade so viel zu tun, unsere Betriebe sind zu klein und wie soll man das alles auch noch machen? Nee, Nachwuchswerbung ist, bin ich jedenfalls fest davon überzeugt, das Wichtigste, was man machen kann. Also und das ist Handwerk ins Gymnasium, in die Gesamtschule, in die Realschule, die Hauptschule, halte ich für einen wichtigen Ausfluss dieser Gleichwertigkeitsdiskussion.
Jetzt wollen wir ja heute auch drüber sprechen, was passiert denn wirklich, wenn es gleichgestellt ist? Kannst du mal ein Szenario aufmachen mit Blick in die Glaskugel? Wir haben wirklich jetzt die nächsten Jahre viel dafür getan. Es ist wirklich vielleicht fest etabliert worden. Was passiert denn dann wirklich?
Ich glaube, dann würden wir so einen wirklich guten Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels im Handwerk leisten können. Damit fange ich mal an, weil wir darüber diskutiert haben. Ja, das ist so das Zahlenmäßige. Aber es ist ja nicht immer nur Zahlen, es ist auch eine Frage der Wertschätzung. Also, dass es eben nicht mehr so ist, wie du gerade erzählt hast, dass die Klassenkameraden ein belächeln, ja, sagen, ach, die war doch eigentlich ganz gut in der Schule, warum wird die denn jetzt Steinmetzin? Die hätte doch auch Architektin werden können.
Das war der ursprüngliche Plan, tatsächlich.
Ja, so müsste es ja eigentlich sein, beziehungsweise glaube ich, dass wir eben auch an sich durchlässiger noch werden müssen. Stichwort, ich darf bei der Steinmetzin bleiben.
Gerne.
Ich mache eine Ausbildung als Steinmetzin und dann sage ich, ach Mensch, bisschen weiter möchte ich doch noch weitermachen. Betriebswirt im Handwerk, aber vielleicht auch Architektur studieren Und andersherum, ich habe erzählt, ich war, bevor ich ins Handwerk kam, 10 Jahre bei der Architektenkammer, war da auch sehr viel an den Hochschulen, Universitäten unterwegs, bin ich bis heute hier, habe einen Lehrauftrag an der Kunstakademie in Düsseldorf. Nicht in der Bildhauereiklasse, sondern bei Jura, also keine Sorge. Aber da gibt's ja auch viele, die sagen, Mensch, Architektur ist es vielleicht doch nicht. Ich find's toll, in der Werkstatt da unterwegs zu sein. Und kann ich denn nicht von dem Architekturstudium dann auch wieder zurück, sag ich mal, zum Beispiel in eine Tischler-Ausbildung? Ja, also ich glaube, es wäre ein signifikanter Beitrag für die Behebung des Fachkräftemangels. Es wäre ein signifikanter Beitrag dafür, dass wir zu einer höheren Wertschätzung kommen. Aber wenn Handwerk und akademische Bildung gleichgestellt wären, dann gäbe es ja auch noch andere Sachen. Dann gäbe es zum Beispiel, und ich bin hier in Düsseldorf, wo die Wohnungen nicht ganz billig sind, dann gäbe es zum Beispiel auch nicht nur Studierendenwohnen, dann gäbe es auch Azubi-Wohnen, und zwar in dem Maße, wie es Studierendenwohnen gibt. Dann gäbe es auch Azubi-Tickets, so wie es Studierenden-Tickets gibt. Können wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Wir haben da auch ein paar Initiativen schon gestartet, sind auch ganz erfolgreich. Also das wären so ganz, ganz, ganz konkrete Dinge, die da herauskommen können.
Ich hatte mit Ben Berger in meiner Podcast-Folge aus der ersten Staffel war das noch, da hat er auch gesagt, so Studikneipen, ne, völlig selbstverständlich, gibt's für Azubis gar nicht. Und also hat das aber vielleicht auch alles etwas damit zu tun, dass wir auch einen Shift in dem, wie das Handwerk grundsätzlich in der Gesellschaft ja auch wahrgenommen wird, schaffen müssen, dass das ja nicht immer nur politisch oder vom Land aus irgendwie so vorgegeben werden muss, sondern dass wir auch schaffen müssen, dass ja die gesamte Gesellschaft das anders sieht. Wie stehst du dazu? Was hat den größeren Hebel?
Ich sag mal, das eine tun, das andere nicht lassen. Land, Verfassung und so ist abstrakt. Wir können es, ja, beziehungsweise ihr. Ich bin ja nur Geschäftsführer in der Handwerksorganisation, aber ihr als die echten Handwerkerinnen und Handwerker, ihr könnt es zeigen, welche Freude der Beruf macht. Und was mir persönlich nochmal ganz wichtig ist, was wir gemeinsam zeigen sollten, ist, was es auch bedeuten kann, Unternehmer, Unternehmerin im Handwerk zu sein. Weil ich glaube, das kommt sowieso noch viel zu kurz. Selbst wenn wir es schaffen, in die Schulen hineinzukommen, wird auch heute noch meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie du das siehst, viel zu wenig gezeigt, was es bedeutet, Unternehmer, Unternehmerin im Handwerk zu sein.
Ich finde, Unternehmertum wird grundsätzlich zu wenig gezeigt.
Ja, das ist richtig, aber im Handwerk hast du ja, so jedenfalls meine Wahrnehmung, eigentlich auch relativ schnell die Chance, dich selbstständig zu machen und Unternehmer zu sein. Ja, und ganz ehrlich, natürlich gehört es zu meiner Jobbeschreibung auch dazu, der Politik gegenüber die wirtschaftliche Lage im Handwerk als alles andere als rosig darzustellen. Aber da wir hier unter uns sind, können wir durchaus sagen, wenn man fleißig ist, wenn man sich anstrengt, das gehört auch dazu, hat der Volksmund nach wie vor recht. Das Handwerk hat goldenen Boden. Da kann man echt was. Man muss viel arbeiten. Ja, sehr viel. Der Sonntag gehört dazu. Ja, das ist so. Jedenfalls der Nachmittag und der Vormittag, je nach, wie man halt möchte. Aber wenn man dazu bereit ist, kann man echt was machen. Und es ist ja nicht nur das Geld, es ist auch, ja, auch die Verantwortung.
Ne? Die Wirksamkeit auch. Ne?
Die Wirksamkeit, so ist es. Und das hast du, glaube ich, in vielen anderen Berufen als Angestellter so nicht. Klar, viele wollen es auch nicht. Die sagen, ich bin froh, wenn ich um 4:30 raus bin. Soll sich mein anderer drum kümmern. Aber andere wollen es auch. Und wenn wir über das Modewort Purpose zum Beispiel sprechen, hast du das ja als Unternehmer, als Unternehmerin.
Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass wir Menschen haben, die das eben nicht machen wollen, weil wir Mitarbeitende brauchen. Die vielleicht unternehmerisch mitdenken, ja, und irgendwie auch am Unternehmen mitarbeiten, aber die bitte keine Hauptverantwortung übernehmen wollen. Und eben hast du auch noch so schön gesagt, dass man natürlich da viel arbeiten muss, weil natürlich Handwerk immer noch nicht skalierbar ist. Ne, du kannst natürlich mehr Mitarbeitende, mehr Kolonnen haben, alles okay. Trotzdem muss die Arbeit mit der Hand gemacht werden. Und solange wir diese ganzen Roboter nicht haben, die das irgendwann übernehmen, und da sehe ich die Zukunftsmusik in vielen Jahren schon, haben wir hier wirklich einen sehr, sehr goldenen Boden.
Genau so ist es. Und du hast die Roboter angesprochen. Gestern kam im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob es bei Logo, bei den Kindernachrichten war, oder sogar in den großen Nachrichten, irgendwie so ein Marathon in Peking, wo der Gewinner war dann ein Roboter, ein Halbmarathon war es, der ist irgendwie 5 Minuten schneller gelaufen als der Mensch. Also die Roboter, auch die künstliche Intelligenz kommt uns nahe. Ich will jetzt hier gar nicht in den Zukunftspessimismus verfallen. KI löst uns alle ab, ganz im Gegenteil. Ich sehe das für das Handwerk als eine riesige Chance, weil da sind wir wieder beim Thema Gleichwertigkeit. Ich glaube schon, dass ganz viele akademische Einstiegsjobs werden relativ schnell KI zum Opfer fallen. Und das ist im Handwerk, du hast den Roboter erwähnt, bis der Roboter den Grabstein meißelt oder die Wärmepumpe vorbeibringt und anschließt, vergeht, glaube ich, noch einige Zeit. Und das halte ich für eine Riesenchance fürs Handwerk. Die akademischen Einstiegsjobs werden weniger werden. Beispiel von mir, einer meiner ersten Jobs war Redenschreiber. Der Ministerpräsident hatte damals 4 Redenschreiber. Der wird auch heute noch 1 oder 2 brauchen, aber eben keine 4. Ja, weil so ganze Recherchetätigkeiten und sowas, das macht die KI und zwar deutlich schneller als jeder andere. Und da ergeben sich für uns im Handwerk wirklich ein Potenzial an Menschen, die wir fürs Handwerk erstmal begeistern müssen, aber ihnen dann auch wirklich gute Chancen bieten.
Hast du noch eine konkrete Auswirkung, was denn dann zum Beispiel im Schulsystem wirklich anders laufen wird, wenn es gleichgestellt ist? Was passiert ab Grundschule Klasse 1?
Ja, ab Grundschule Klasse 1 muss das passieren, dass wir auch in den Grundschulen wieder mehr Haptisches haben. Ja, ich will jetzt meine Grundschulzeit im schwäbischen Dorf nicht als das Paradies bezeichnen.
Aus mir bei ist dir ja war die Welt noch in Ordnung.
Bei mir ist ja auch nur ein Rechtsanwalt draus geworden und kein Handwerker. aber wir hatten eben Sachen, textiles Werken zum Beispiel und so weiter in der Grundschule. Im Gymnasium hörte das dann direkt wieder auf, weil dann nur relativ wenige hingegangen sind. Aber wir brauchen in der Grundschule Haptisches und wir brauchen das dann auch in den weiterführenden Schulen. Stichwort Werkräume. Und ich finde es ganz interessant, ich war mit Herrn Schröder vor kurzem, also Schule ist immer das eine, aber zu Hause auch, ich war mit Herrn Schröder vor kurzem in einer Hauptschule war das. Und dann hatte er die jungen Menschen gefragt, es war so 5., 6. Klasse dann am Anfang, sag mal, was hat euer Papa denn für einen Werkzeugkasten zu Hause?
Cool.
Und da trennte sich dann die Spreu vom Weizen. Ich sagte zu ihm, Herr Schröder, Gott sei Dank, fragen Sie nicht mich das. Bei mir sieht es nämlich auch nicht so gut aus. Aber das ist ja genau die richtige Frage. Ne? Es fängt in der Schule an, es geht zu Hause weiter. Und dann, wenn wir über Schule sprechen, was ändert sich konkret? Nochmal Beispiel aus meiner Schulzeit. Wir waren, das war ganz normal, wir waren an der Universität Stuttgart, um uns technische Studiengänge anzuschauen, Architektur, Ingenieurwissenschaften. Und wir waren mit der Schule in Heidelberg, um uns geisteswissenschaftliche Studiengänge anzuschauen. Das waren, wie du dir vorstellen kannst, sehr lustige Ausflüge dahin. Aber genau so muss es dann auch im Gymnasium Pflicht sein, dass man sich das anschaut, dass man auch mal natürlich in Betriebe geht, das kommt ja auch, aber dass man sich die ULU anschaut, dass man sich das anschaut und das wäre mir persönlich so wichtig, dass man auch sieht, was es heißt, Unternehmer zu sein im Handwerk. Und ich finde, da können wir ruhig auch im Handwerk so selbstbewusst sein. Und auch, ich sag mal jetzt, er steht mir gerade persönlich vor Augen, auch den Dachdeckermeister mit seinen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal zeigen, dass da durchaus, da kann man was erreichen.
Ich kenne einen Handwerker, wenn da die Schulklassen hinkommen, ist auch eher ländlicher Raum, der fährt extra seinen richtig fetten Porsche vor die Tür. Und genau darauf geht er dann ein. Und interessant ist, dass du das jetzt gerade so sagst, denn ich habe letztens erst noch, war ich Gast in einem anderen Podcast und da wurde ich gefragt, ist es denn okay, wenn der Chef so ein dickes Auto fährt? Da habe ich gesagt, natürlich ist das okay, denn der Chef, die Chefin tragen das Risiko, die gehen mit Bauchschmerzen nach Hause, die wachen nachts auf, schweißgebadet, weil sie zum Beispiel eine Steuerprüfung haben, weil es ein Thema gibt mit einem Mitarbeitenden, was auch immer, und natürlich dürfen die dicke Autos fahren. Also die machen den wenigsten Urlaub, die haben die größten Sorgen, das krasseste Risiko, bitte fahr das Auto, was du fahren möchtest. Und das war ganz interessant, weil nämlich der Podcast-Host auch sagte, ich glaube, wir applaudieren gerade ganz viele und schnaufen durch. Und da merkt man auch, dass so Neid und Missgunst nicht nur in der Gesellschaft, sondern ja auch schon im Team selber scheinbar ein ganz großes Thema ja auch ist inzwischen in der Gesellschaft. Aber ich feiere das total, dass dieser eine Handwerker da sein fettes Auto vor die Tür stellt, wenn die Schulklasse kommt.
So ist es. Und dann gehört aber eben genau auch das dazu, dass man auch sagt, das nachts aufwachen. Mhm. Ich hatte ja auch nicht immer das Glück, in der Handwerksorganisation tätig zu sein. Ich war ja auch mal ein richtiger Rechtsanwalt. Und da gibt's ja immer zwei Gründe, warum man nachts aufwacht. Erstens ist, man hat zu viel zu tun. Und zweitens, man hat zu wenig zu tun. Und zwischendrin gibt's ja eigentlich, jedenfalls hat der Anwalt nichts. Und das sind so Sachen. Und wenn ich das möchte, oder trotzdem ruhig schlafe, dann kann ich mir auch das große Auto leisten. Oder wenn man heutzutage, weiß ich nicht, das erster Klasse, die schwarze Mamba, die erster Klasse Bahncard, all in, ne, wo du in Deutschland fahren kannst. Bitte. Das gehört auch dazu und das müssen wir viel öfter zeigen, weil ich gehe jetzt mal von meinen Kindern aus, wenn die Handwerk erleben, dann sehen sie ja seltenst den Unternehmer, ja, sondern sie sehen eben die Mitarbeiter, die vorbeikommen und was machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese Unternehmerperspektive wäre auch nochmal absolut wichtig. Und da kommen wir noch ganz kurz vielleicht zu was anderem. Ich spreche ja immer von diesem Dorf, wo ich daherkomme. Da war ja Handwerk an sich ja auch noch sichtbar. Ne? Das ist ja heute gar nicht mehr so, wenn wir darüber sprechen, Kinder, Jugendliche ans Handwerk heranzuführen. Ich weiß noch genau, bei uns gab es zwei Metzger und da wurde auch geschlachtet. Und wenn du da von der Grundschule nach Hause gekommen bist, dann ist das so rötliches Wasser ist da noch in die Kanalisation geflossen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich dann gesagt habe, super, ich werde jetzt Metzger. Aber es war eben erlebbar. Ne? Das ist ja heute auch nicht mehr so. Da müssen wir weiterhin, das müssen wir in der Schule schaffen. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen. Wenn es in der Landesverfassung steht, muss es auch in die Lehrpläne rein. Ganz wichtig, ich möchte damit nicht sagen, dass das nicht an ganz vielen Schulen heute schon passiert. Aber es ist halt Zufälligkeit. Es ist zufällig, dass sich Lehrerinnen und Lehrer dafür interessieren. Es ist zufällig, dass wir auch Handwerksunternehmerinnen und Unternehmer haben, die dann auch in die Schule kommen. Das kann ganz, ganz toll funktionieren. Häufig funktioniert es halt nicht. Und deswegen, wenn es in den Lehrplänen drin ist, dann muss es funktionieren und dann haben wir es überall.
Du sagst jetzt Land NRW auch. Wie ist das bundesweit? Stehen wir, in welchem Verhältnis stehen die anderen Bundesländer dazu? Und würde es nicht Sinn so machen, sowas tatsächlich auch bundesweit einheitlich zu machen? Weil häufig ist ja ein Betrieb, der ist an der Landesgrenze und hat dann vielleicht aus einem anderen Bundesland jemanden, den er bei sich beschäftigen wollen würde. Ne? Potenzial ist ja da, aber dort findet es nicht im Schulsystem statt. Kannst du da mal einen Einblick schaffen?
Think big natürlich, ne? Also super, Gleichwertigkeit ins Grundgesetz. Ich glaube, du hattest Jörg Dietrich ja vor kurzem bei dir. Ich glaube, der sieht das genauso. Das wäre natürlich toll, wenn das ins Grundgesetz käme. Was die Lehrpläne angeht, da sind wir beim Föderalismus. Dafür ist halt jedes Bundesland dann selber zuständig, 16 Mal. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Zeichen wäre, wenn wir diese Gleichwertigkeit ins Grundgesetz bekämen und es sich dann nicht diffundiert, das klingt jetzt so negativ, aber dass es sich dann über 16 Bundesländer verbreitet. Aber wir können doch in NRW auch mal mit gutem Beispiel vorangehen, oder? Also
ist es bei den anderen noch gar nicht drin? Ich hätte jetzt Bayern und Baden-Württemberg vermutet, da ist es auch nicht drin?
Nee, ist nirgendwo drin. Wow. Man sagt immer, ohne jetzt da so einen Verfassungsblog hier draus oder Podcast draus machen zu wollen, man sagt immer, ja, die Verfassung, das ist so was Großes und da können wir doch mit so Kleinigkeiten nicht kommen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist ja keine Kleinigkeit. Ne? Es ist die Frage, ob wir auch in Zukunft genügend Fachkräfte im Handwerk haben, ist keine Kleinigkeit, ist eine absolute entscheidend für das weitere Wohlergehen unseres Landes. Und von daher ist es meiner Meinung nach mindestens in die Landesverfassung zu schreiben.
Ja, wie weit sind wir davon entfernt?
Weit.
Och, Mann.
Nein, also nein, wir sind, es ist so, ich meine, es wäre ja auch schade, wenn wir jetzt alles abarbeiten würden in dieser Legislaturperiode, da hätten wir in der nächsten nichts mehr zu tun. Nein, also du brauchst halt eine Zweidrittelmehrheit, um eine Verfassung zu ändern. Das heißt, selbst wenn du die regierungstragenden Parteien auf deiner Seite hast, brauchst du auch die anderen. Ich nehme wahr, dass FDP und SPD da eigentlich ganz, ganz froh gemut sind. CDU hat so ein paar Fragen, dass dieses Thema, überfrachten wir die Verfassung nicht? Antwort nein. Grünen finden es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Aber es ist ein politischer Kompromiss. Und ganz ehrlich, ohne natürlich jetzt dieses Fass aufmachen zu wollen, wir wissen natürlich nicht, ob und welche verfassungsändernden Mehrheiten es nach nächstem Jahr überhaupt noch gibt. Ne? Ob du aus den demokratischen Parteien überhaupt eine verfassungsändernde Mehrheit bekommst. Aber mir ist ganz wichtig, dass dafür kämpfen wir, aber wir starren natürlich nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Landesverfassung, sondern sind natürlich auch unterhalb dessen unterwegs. Stichwort Azubi-Ticket, Stichwort Azubi-Wohnen kann ich, wenn du magst, gerne was dazu sagen.
Total
gerne.
Das
ganz konkrete, Dinge.
Ja, weil schöner wäre es ja noch, wenn wir es gar nicht reinschreiben müssten, wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre. Ne, so. Aber gerne sag noch was zum Azubi-Wohnen.
Ja, also Azubi-Wohnen, in jeder Stadt gibt es, die eine Uni, Hochschule hat, gibt es einen Studierendenwohnheim. Bei den Azubis gibt es das ein bisschen schon, aber noch nicht so richtig. Wir sind jetzt dabei, mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Kreishandwerkerschaft in Dortmund ein solches Azubi-Wohnen zu verwirklichen. Am Standort Dortmund 111 Plätze für Azubis. Und da gehören natürlich auch immer zwei dazu. Das eine ist das Land, das sagt, nee, wir fördern nicht nur Studierendenwohnen, sondern wir fördern auch Azubi-Wohnen. Es gehört aber auch Handwerk dazu, hier die Kreishandwerkerschaft Dortmund, die sagt, wir nehmen diese Chance wahr, wir machen das, weil es ist immer schnell gesagt, ja, die Studierenden haben das, wir wollen das auch, aber die Studierenden haben natürlich Studierendenwerke, die da nochmal ganz anders auftreten können und die vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, du brauchst, wenn du 111 junge Menschen an einem Ort zusammenbringst, brauchst du auch eine sogenannte Kümmererstruktur dazu. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, viel Spaß, hier ist der Schlüssel zum Bierkühlschrank, macht euch eine gute Zeit. Das machen die mit Sicherheit, sondern du musst natürlich auch ein bisschen schauen, du brauchst diese Kümmererstruktur, soziale Strukturen, soziale Angebote. Und da, ganz ehrlich, haben wir uns im Handwerk ja, bisschen schwer getan in der Vergangenheit, aber Kreishandwerkerschaft Dortmund geht hier mit gutem Beispiel voran. Und das ist ja auch unser Ansatz hier als WHKT, dass wir sagen, wir helfen mit, Leuchttürme, sag ich jetzt mal, zu schaffen, gute Beispiele. Und die anderen sind dann herzlich aufgerufen, das auch ja nicht zu kopieren, aber bei sich auch zu verwirklichen.
Und ist das noch eine Planung oder wird es schon umgesetzt?
Das ist so, dass das läuft so seit ungefähr einem Jahr. Nach meinem letzten Stand ist die Baugenehmigung jetzt entweder schon da oder kommt in den nächsten 2 bis 3 Monaten. Also das ist nicht Utopie, sondern das kommt, das wird gebaut.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass solche Wohnmöglichkeiten vielleicht auch länger intakt bleiben, weil es halt jemanden gibt, der mal eben schnell den tropfenden Wasserhahn vielleicht auch wieder beheben kann. Anders als vielleicht in einer Studiwohnung oder im Studiwohnheim, was auch immer, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Typen wie ich mit 2 linken Händen nebendran stehen und nicht wissen, ja, das absolut, total, das ist so. Aber ich hatte ja darüber gesprochen, dass wir schon das Gefühl haben, dass auch das Land über alle Parteien hinweg was fürs Handwerk tun will. Und da merkst du eine ganz konkrete Auswirkung, dass man eben das Förderprogramm geändert hat und gesagt, nee, wir geben das Geld jetzt nicht nur den Studierendenwohnungen, sondern es gibt auch Azubi-Wohnungen. Aber dieses Geld, ich sag das jetzt mal unter uns, müssen wir natürlich auch, Anführungszeichen bitte, abgreifen als Handwerk, Strukturen dafür schaffen und uns auch dann trauen, das umzusetzen.
Ja, weil für diejenigen, die es nicht wissen, Fördergelder, die nicht abgerufen werden, werden in der nächsten Förderperiode nicht mehr obendrauf gepackt, sondern die werden an anderer Stelle ausgegeben. Das ist dabei immer wichtig zu verstehen, dass Fördergelder wirklich abgerufen werden. Ja.
So ist es. Oder die, was auch völlig in Ordnung ist, wir wollen ja niemandem was wegnehmen, die Studierendenwerke freuen sich halt und sagen, ja, danke, liebes Handwerk, ich verbau's.
Ja.
Für Studenten.
Ja, und alle Fördergelder, die nicht abgehoben werden, wird natürlich auch die Notwendigkeit im Nachgang nochmal hinterfragt und dann auch dementsprechend beim nächsten Mal nicht bevorzugt. Ja.
So ist es. Und dann sagen die zu mir, lieber Herr Hartmann, Sie kommen hier immer und betteln, dann geben wir euch was und dann gebt das nicht aus. Ja, so ist es. Und dann kommen wir zu einer zweiten Sache. Darf ich das noch sagen? Das Azubi-Ticket ist ja auch ein konkrete Form der Gleichwertigkeit. Also wenn man jetzt sieht, ich sehe es bei unseren Töchtern, die haben alle über die Schule ein Deutschlandticket. Ja, die, wenn sie dann zur Bundeswehr gehen oder studieren oder sonst was machen, werden sie auch ein Deutschlandticket haben. Wo haben sie keins? Genau, im Handwerk. Ja. Und deswegen sind wir hergegangen. Wir wollen das im Handwerk auch einführen. Das ist ein bisschen komplizierter bei uns, weil wir eben keine Studierendenwerke haben. Wir haben es aber geschafft, gemeinsam mit dem Fachverband Elektro und mit dem VAR, dass es jetzt das bundesweite erste echte Azubi-Ticket gibt. Und jetzt sind wir natürlich darauf angewiesen, dass das auch abgerufen wird, dass die Leute das auch nutzen, dass die Azubis auch sagen, ja, ich will das haben. Und dabei wissen wir natürlich, dass du in aller Regel mit dem Deutschland-Ticket, Azubi-Ticket nicht morgens um 7 bei der ÜLU stehen wirst. Jedenfalls dann nicht, wenn du im Kreis Hochsauerland unterwegs bist. Aber ich sag mal, gerade wenn man an der Tankstelle vorbeifährt und die Spritpreise sieht, ist man ja vielleicht auch in der Freizeit ganz froh, wenn man für, ich weiß jetzt nicht den genauen Preis, ich glaube 38 irgendwas Euro in Deutschland überall allen fahren darf. Ja. Und das ist eben auch was ganz, ganz, ganz Konkretes, wo man sieht, Mensch, ihr Azubis werdet genauso behandelt wie Schüler und Studierende. Ihr könnt auch ein Azubi-Ticket haben.
Ich vermute, da wird es tatsächlich ein paar, Skeptiker geben, die sowas vielleicht auch gar nicht annehmen, weil sie eben ländlicher Raum wohnen, weil sie zum Beispiel in Kolonnen sind, die sich direkt auf der Baustelle treffen und auch die Infrastruktur, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, der öffentlichen Verkehrsmittel auch jetzt noch nicht so ideal ausgebaut ist. Es sei denn, du wohnst in Berlin, ne? So, das ist eine andere Nummer. Deswegen vermute ich, dass da der Hype danach zwar gut sein wird, aber wahrscheinlich gar nicht so aufgebraucht werden wird. Schätzt du das genauso ein?
Ja, weißt du, ich will jetzt nicht, dass das die Arbeit der IG Metall hier übernehmen, aber das ist ja im Tarifvertrag drinne. Das heißt, das waren ja die Arbeitgeber, und das muss man echt auch sagen, also Arbeitgeber Elektro, die haben gesagt, Mensch, wir wollen positiv sein, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen das bundesweit als Erste machen. Das bedeutet, diese 38 Euro ungerade, die zahlen die Arbeitgeber. Und dann kann ich mir jetzt ehrlich gesagt, eigentlich ist es nämlich genau wie du sagst, es nehmen gar nicht derzeit jedenfalls noch nicht alle ab, aber eigentlich kann ich mir doch keinen vorstellen, der ein Ticket, das er, Anführungszeichen, für umsonst von seinem Arbeitgeber bekommt, nicht mitnimmt.
Haben es besser als brauchen, sagt man ja so. Auch. Ne?
Wieder was gelernt, den kannte ich jetzt noch nicht, aber...
Nee, da geht es in der Regel eigentlich um Werkzeuge, aber ja.
Ja.
Ich möchte keine Blicke in meinen Keller jetzt hier geben.
An dieser Stelle vielleicht hört es ja jemand. Nein, also wir, die Idee ist natürlich, das auch bundesweit dann umzusetzen, also für alle Gewerke. Wir müssen da den Weg über die Tarifverträge gehen. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn wir jetzt hier in NRW schon relativ wenige das nur abnehmen würden, würde man ja die gleiche Frage stellen wie bei Fördermitteln. Ja, braucht's das überhaupt? Und ich persönlich fände das schade, weil es bietet Chancen. Ich weiß auch, dass die Verkehrsinfrastruktur am Niederrhein in Lippe und was weiß ich, wo noch nicht so ausgebaut ist wie in Düsseldorf, Köln und Aachen. Aber da wollen wir ja hinkommen. Und ich glaube eben auch Freitagabend, also mir geht's jedenfalls so, fahre ich in die Stadt doch lieber mit der U-Bahn als oder mit dem Bus und vor allem wieder nach Hause, als selber mit dem Auto fahren zu müssen.
Mhm. Und wo du gerade sagst, Freitagabend in die Stadt, ich denke direkt an Party für junge Leute, was ich ja auch immer wieder sehe auf den Messen, die also Gewerkemessen, ne? Also gerade die Holzhandwerker oder die Gartenlandschaftsbauer und was habe ich letztens noch für eine Messe, genau, auch die Sanitärmenschen, die haben ja so einen Spirit unter sich. Mich würde total interessieren, wenn man mal auch ich war ja früher auf diesen Studentenpartys, wenn man mal eine Azubi-Party machen würde, wie viele kämen in Kluft? Wie viele Leute wären da? Wie viele Baumstämme mit Nagel und Hammer müsstest du bereitstellen? Also wer das hier hört und sagt, ich habe mal Bock, ein neues Event zu machen, dann bitte mach das. Bitte ladet mich auch ein, ich komme gerne. Also würde ich super gerne wissen, wie das angenommen werden würde.
Und weißt du, wo wir das machen sollten? Vielleicht hört er dazu, der Sebastian Baranowski ist der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Dortmund. Mhm. Wenn das Azubi-Wohnheim da eingeweiht wird, dann machen wir nicht nur so eine Honorationen-Scheckübergabe so mit uns, sondern danach soll er mal eine vernünftige Party steigen lassen, wo wir genau das ausprobieren können.
Cool.
Gute Idee, finde ich super.
Ja. Ja, und dann vielleicht auch so, man darf das ja mit Eintritt machen, aber wer in Kluft kommt, bezahlt keinen Eintritt oder sowas, ne? Um da auch einfach, was meinst du, was die Presse da an Fotos schießen könnte, die großartig aussehen würden?
Ja, das ist gute Idee.
Ja, so.
Hat sich für mich schon wieder gelohnt.
Okay, wir haben lange aufgenommen. Tatsächlich würde ich jetzt zum Ende kommen wollen. Und zwar habe ich immer eine Frage, die du bitte ergänzen kannst. Ich wünsche mir das für das Handwerk das. Und dann mach doch gerne nochmal zu unserem Thema auf, was dir dazu einfällt.
Soll ich? Ja,
also, bitte. Ja.
Ich wünsche mir für das Handwerk, dass es die Wertschätzung bekommt, die es verdient, denn dann ergeben sich ganz viele Sachen, die wir gerade so abstrakt anhand einer Landesverfassung oder sonst was diskutiert haben, von ganz alleine.
Schön. Florian, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und wir das Thema mal so ein bisschen auseinandernehmen konnten. Denn es findet wirklich häufig statt, genau wie Ehrenamt. Das ist auch ein Thema, was immer wieder stattfindet. Und wir gucken natürlich mit Argusaugen jetzt darauf, was so passiert in dieser und auch in der nächsten Legislaturperiode. Du hast die Latte sehr hoch gehangen.
Ich weiß.
Und auch was mit dem Azubi-Wohnen und all den anderen Dingen, die du angesprochen hast. Ja, sehr schön konkret. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch ja, für viele Anregungen, insbesondere die Azubi-Party. Ja. Die werden wir weiterverfolgen. Nein, ich finde das ganz toll, dass du hier so unterwegs bist und das Handwerk ja derzeit noch hörbar, jedenfalls auf diesem Weg machst, aber dann auch sichtbar. Genauso ist es richtig und das ist der richtige Weg.
Dankeschön. Dann sage ich bis demnächst.
Bis bald.
Tschüss, mach's Julian.
Gut. Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.